Wenn Sie als Besucherin oder Besucher in der Erlebniswelt Afrika unterwegs sind, finden Sie dort in der Mitte ein ganz besonders großes Areal. Es handelt sich dabei um die Grassavanne. Die Grassavanne ist eine Vergesellschaftungsanlage, auf der man die unterschiedlichsten Tierarten sehen und entdecken kann. Wir haben uns heute mit unseren Gästen genau auf dieser Grassavanne verabredet und möchten mit den beiden über die verschiedenen Tiere und auch darüber sprechen, was dieses Areal so besonders macht. Herzlich willkommen zu Rangezoomt, Ihrer Podcast-Reihe aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe Ihrer Podcast-Reihe Rangezoomt, Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt. Und leider können Sie es ja nicht sehen, deswegen beschreibe ich es mal eben auf die Schnelle. Wir haben heute einen ganz besonderen Aufzeichnungsort. Zoobesucher kennen wahrscheinlich die Grassavanne, das ist ein großes Areal mitten in Afrika, mit vielen, vielen Tieren. Und ich habe die ganz große Freude, heute mal auf der Anlage zu stehen. Natürlich mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße bei mir Hanna Ascherfeld. Hallo Hanna.
Hallo.
Und Philipp Grabovic ist bei uns.
Genau, Hallöchen.
So, fangen wir mal gleich ganz locker an. Ne? Bevor die Zuhörerinnen und Zuhörer sofort zum Telefon greifen und sagen, da will ich auch mal stehen. Das ist jetzt hier für die Podcast-Reihe eine Besonderheit, dass wir hier einmal auf dem Gelände stehen können. Das gehört nicht zum Programm, oder?
Genau, das ist eine ganz große Ausnahme bei uns. Also wir haben ganz selten Gäste wirklich auf der Steppe, meistens tatsächlich für Ton- oder Bildaufnahmen hier für die Zoom. Und ganz selten haben wir mal Handwerker, aber das ist wirklich eine große Besonderheit, dass wir heute hier sind.
Und die Besonderheit besteht darin, dass wir halt eben nicht jetzt nur hier auf diesem großen Gelände stehen, sondern die Tiere umgeben uns ja im Grunde. Das heißt, ziemlich in unserer Nähe steht gerade ein Strauß, der, glaube ich, auch mal gucken möchte, was wir hier so machen. Aber um uns rum halt eben auch noch viele andere Leute, die ein bisschen aufpassen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sich hier einfach frei bewegen kann, oder?
Nein, wir müssen unsere Tiere natürlich immer ein bisschen im Auge haben. Gerade Besuch ist immer was Spannendes. Da müssen wir sozusagen ein bisschen bewachen, weil unsere Tiere gehen entweder erstmal von Futter oder von Tierarzt aus, die hier auf die Steppe kommen. Und da wird man gerade die Tierärzte natürlich nicht unbedingt immer freundlich begrüßt. Und deswegen müssen wir auch auf euch ein bisschen aufpassen.
Ja, das machen wir. Deswegen, also sobald es ein Zeichen von euch gibt, würden wir dann hier das Areal auch wieder verlassen. Philipp, sag mal, du hattest gerade schon gesagt, als wir uns auf den Weg gemacht haben, von hinter den Kulissen aufs Gelände, es sind andere Gerüche, ihr tragt andere Klamotten. Achten die Tiere auf sowas?
Nein, also die können uns schon tatsächlich erkennen, allerdings eher an unser Aussehen oder halt an unsere Gangart. Am meisten erkennen sie uns tatsächlich an die Stimme. Und manchmal, wenn wir zum Beispiel auf der Afrika-Lodge sitzen oder uns auf dem Besucherweg befinden und die hören uns reden, dann sind die dann erstmal so ein bisschen verdutzt und gucken dann erstmal, ich habe die Hanna oder den Philipp gehört. Und darauf sind die eher so ein bisschen getrimmt, ne?
Fangen wir mal an, ein bisschen hier so die Infos abzugreifen. Also ich habe gerade, bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, gesagt, ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Ne? Da habt ihr mir mal eben schnell mit einer breiten Handbewegung gezeigt, wo die Besucherwege sind. Wie groß ist diese Anlage hier eigentlich?
Ja, die Anlage ist so circa 2,7 Hektar groß. Das wären so, ich glaube, 3 Fußballfelder. Und dazu gehört ja einmal die Grassavanne und die Nashornanlage zusammen. Und circa ein Drittel von diesen 2,7 Hektar sind dann halt die Nashornanlage.
Ja, Hanna, die beiden Nashörner, die haben ja wahrscheinlich Namen, oder?
Ja, das sind jetzt unsere beiden Mädels. Das sind einmal links die Zera und rechts die Tamu. Das kann man auch ganz gut auseinanderhalten, wie du siehst. Die Zera hat ein ganz großes Horn und die Tamu eher so ein etwas breiteres, kurzes Horn. Ganz hinten ist jetzt noch unser Bulle, der spielt da gerade so ein bisschen mit einem Stamm rum. Und die Mädels finden das gerade spannend, dass wir hier mit fremden Leuten stehen und wollen halt wissen, was hier los ist. Deswegen sind die gucken gekommen.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt die Eigenschaft Neugierde, hätte ich mit Nashörnern jetzt nicht verbunden automatisch. Ne? Aber die machen ja einen ganz, ganz aufgeweckten und interessierten Eindruck. Ne?
Ja, also die finden das jetzt gerade schon spannend hier. Wenn wir näher gehen würden, würden sie wahrscheinlich auch erstmal wieder ein bisschen zurückgehen. Ja. Weil die bei ungewohnten Sachen durchaus etwas schreckhaft sind, was man ja bei so großen Tieren nicht unbedingt vermuten würde. Aber da wissen sie jetzt, wir haben noch relativ viel Abstand, wir kommen zu ihnen nicht auf die Anlage, also ihnen passiert sozusagen nichts. Und dann kann man von Weitem ja erstmal interessiert sein.
Ja, das sind gut und gerne hier nochmal so 5-6 Meter, die wir hier von denen wegstehen. Also wenn es nach mir geht, müssen wir auch gar nicht näher gehen, ne, sag ich auch ganz. Da will ich auch mal ehrlich sein, weil das ist schon sehr, sehr imposant. Jetzt mal zu der Beschreibung. Da stehen jetzt zwei Felsen quasi so im Durchgang. Da kommen die Nashörner beileibe nicht durch die Ritzen. Liegt das daran, dass die sich jetzt mit anderen Tieren nicht so gut verstehen? Oder?
Also die Tiere untereinander verstehen sich generell mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Ne? Also wir haben ja hier eine sogenannte Vergesellschaftungsanlage. Und die Durchgänge, die du hier gerade beschrieben hast, die von der Grassavanne zur Nashornanlage führen, davon haben wir 3 Stück. Einmal im unteren Bereich, im mittleren und auch hinten, wo die African Queen dann auch langfährt. Und unsere Grassavannentiere können die Nashörner besuchen. Einfach, dass diese Tiere noch eine etwas größere Fläche nutzen können, aber auch, um mit den Nashörnern ein bisschen zu interagieren.
Wir weisen da in den Podcasts immer wieder drauf hin. Ne? Also es ist ja bei wilden Tieren, und wir haben es hier mit wilden Tieren zu tun, trügt ja manchmal der erste Anschein, ne? Dass man sagt, die sind süß, ne? Und ja. Hin und her. Wir hatten auch mit dem Kollegen schon mal über dieses Affenphänomen gesprochen, ne? Was ja früher üblich war. Wie ist das bei den Nashörnern? Sind das eher gesetzte, ruhige Tiere, also dass sie gefährlich sind. Ne? Wenn man face-to-face mit denen steht, brauchen wir nicht drüber reden. Aber du hattest gerade gesagt, Hanna, die sind auch mal schreckhaft oder so. Also sind das eher so vorsichtige oder sind das mehr so proaktive Tiere?
Also die sind durchaus etwas vorsichtiger. Wir haben mit unseren Nashörnern aber ein sehr gutes Verhältnis, wir Pfleger. Wir machen mit denen auch ein sogenanntes medizinisches Training. Das hast du ja bestimmt in anderen Bereichen auch schon mal gehört, den Begriff. Bei Nashörnern findet das alles im geschützten Kontakt statt. Also wir haben immer große Pöller zwischen uns und den Tieren. Aber wir trainieren halt mit denen, dass sie sich von uns mal ein bisschen anfassen lassen oder wir auch mit einem Tierarzt mal zum Beispiel eine Wunde kontrollieren könnten, ohne dass wir die jetzt in Narkose legen müssten. Mhm. An sich sind die aber durchaus eher vorsichtig, kann man sagen, ja. Und auch ein bisschen schreckhaft, gerade was Geräusche auch angeht oder neue Gerüche. Da muss man bei denen dann schon ein bisschen aufpassen, weil wenn sich 2 Tonnen erschrecken und sich auf einmal umdrehen, dann hat man halt schlechte Karten.
Das glaube ich sofort. Aber die Frage, die sich daran anschließt, wie baut man zu so einem Tier ein Verhältnis auf? Ne? Also das kann ich mir so, beim Hund ist das einfach, ne? Der kommt dann als Welpe und streichelt man den ganz viel, nimmt den auf den Schoß. Auch das wird bei 2 Tonnen nicht möglich sein, braucht man nicht lange drüber diskutieren. Aber trotzdem, ne? Du sagst, ihr habt ein gutes Verhältnis zu denen aufgebaut. Wie macht man das?
Das läuft natürlich, oder es geht immer von den Tieren aus, wenn man sowas macht. Also wenn, wie gesagt, 2 Tonnen nicht wollen, dann wollen die nicht. Aber die kennen uns natürlich jetzt auch schon viele Jahre und die sind, gerade die Mädels, sind auch sehr jung zu uns gekommen und haben dann mit uns Pflegern halt insofern ein gutes Verhältnis aufgebaut, dass sie halt von uns wissen, dass sie Leckerchen kriegen. Mhm. Und Nashörner lassen sich tatsächlich relativ gerne streicheln, weil können sich natürlich schlecht irgendwie selber kratzen.
Ja, klar.
Und wenn man dann so als Mensch mal hinterm Ohr oder irgendwo oben auf dem Rücken mal ein bisschen schubbern kann, finden die das eigentlich gar nicht so schlecht. Und darüber kann man halt mit viel positiver Bestärkung dann eben auch mit denen über eine Zeit ein gutes Verhältnis aufbauen. Und dann kommen die eben auch freiwillig und gerne zu uns und sagen, jo, ich mache das mit, ich habe da Spaß dran, ich kriege hinterher eine Belohnung.
Philipp, sag mal, wie ist das bei so Tieren? Haben die auch Lieblingsmenschen oder Lieblingstierpfleger? Oder seid ihr eher darauf bedacht, dass die euch alle gleich lieb haben müssen?
Nee, also ich denke mal, so wie das bei den Tieren ist, ist es wahrscheinlich auch bei vielen Menschen, dass man da so seine Lieblinge hat. Aber ich denke, das ist bei den Tieren ja, wie gesagt, auch so. Also der eine ist halt ein bisschen lauter, extrovertierter, der andere ist ein bisschen ruhiger, introvertierter. Ne? Und bei hier bei uns haben wir ja einfach nur ganz, ganz, ganz viele Fluchttiere. Und die mögen es, glaube ich, eher ein bisschen ruhiger. Und ich bin halt eher so ein bisschen lauter und muss mich da immer so ein bisschen anstrengen, nicht so aus mir rauszukommen. Ja, muss halt quasi eine andere Rolle spielen.
Okay. Ne? So, wir werden jetzt die Anlage einmal wieder verlassen. Einfach damit das auch für die Kolleginnen, die uns hier begleiten, nicht zur Mammutaufgabe wird. Und sprechen dann gleich mal über die Gestaltung. So, wir haben uns jetzt eine Position wieder außerhalb auf den Besucherwegen gesichert, sodass wir jetzt noch etwas über die Anlage an sich sprechen können. Ne? Also, wie ist die Grassavanne gestaltet? Also, worauf wurde geachtet, als das angelegt wurde für die verschiedenen Tiere?
Wir haben einen sehr großen Hügel durch die Anlage. Das ist das, was eigentlich mit als erstes auffällt. Unser sogenannter Damm, der zieht sich also einmal quer über die Steppe. Ja. Das ist für unsere Huftiere tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil die, wenn sie Streitereien haben, so nach dem Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn agieren. Also wenn sich einer gut genug hinterm Hügel versteckt und nicht zu sehen ist, dann hat sich sowas auch schnell wieder halt erledigt.
Und das ist auch so, dass die sich dann teils wahrhaftig nicht sehen, wenn man auf der einen Seite ist.
Ah, ja, okay, genau. Okay, okay. Deswegen hat man als Besucher auch immer einen unterschiedlichen Ausblick, je nachdem von wo man halt auf unsere Steppe draufschaut. Wir haben ja mehrere Aussichtspunkte hier. Und ansonsten zur Gestaltung der Steppe, wir haben sehr viele verschiedene Bodengründe. Das ist für Huftiere auch ganz wichtig. Zum einen für den Hufabrieb, der muss natürlich gewährleistet sein. Ja. Dass die Tiere keine Fehlstellungen an den Füßen bekommen und sich das gut abnutzen.
Was sind das so für Untergründe? Also ich sehe da einmal das etwas mehr so rötliche, das ist so was Sandmäßiges, aber dann gibt es auch irgendwie, also Schotter will ich nicht sagen, aber das sieht ein bisschen steiniger aus.
Also wir haben verschiedene Kiesflächen und so eine wassergebundene Decke, die ganz gut zum Abrieb ist. Außerdem haben wir ganz unten an der Anlage verschiedene Stellen gepflastert, die besonders viel genutzt werden. Gerade beim Ein- und Aussperren, dann verschlammen die nicht so und die Tiere müssen halt da drüber und reiben sich dabei dann die Füße halt ein bisschen kürzer. Und wir haben aber auch viele Sachen, die man schön als Liegeflächen nutzen kann. Also wir haben hier bei den Nashörnern zum Beispiel einmal die helle Sandfläche, die unterhalb des Lodge-Restaurants ist. Ja. Und wir haben auf der Steppe auch mehrere Sandflächen und Kiesflächen, die sich zum einen schön aufwärmen in der Sonne und zum anderen aber auch relativ schnell abtrocknen. Das nutzen die Tiere dann eben gerne zum Liegen.
Philipp, jetzt ist es ja so, Ihr Tierpfleger geht ja quasi täglich auf die Anlage, denn die muss ja auch sauber gemacht werden.
Genau.
Jetzt haben wir gerade über 3 Fußballfelder gesprochen. Also wenn es jetzt Gras wäre, wärst du wahrscheinlich 1,5 Tage mit dem Aufsitzmäher beschäftigt.
Ja.
Aber ihr müsst ja Gott sei Dank nicht mähen, sondern halt eben sauber machen, ne? Direkt machen und. Aber nichtsdestotrotz, also mit wie viel Mann seid ihr auf der Anlage und wie lange vor allen Dingen seid ihr beschäftigt?
Also das ist immer wieder unterschiedlich, welche Jahreszeit wir haben und ob wir halt dann auch einen Azubi haben oder nicht. Der Grundbesatz hier bei uns im Revier sind 4 Mann. Das heißt, wir gehen mit 4 Leuten auf die Grassavanne, haben also auch 4 Runden. Jeder geht seines Weges. Und jetzt zur Zeit brauchen wir so 1,5 bis 1,75 Stunde, um die Anlage jetzt sauber zu machen. Im Winter sind wir innerhalb von einer halben Stunde circa schon gut durch. Und jetzt im ganz Hochsommer sind wir auch bis zu über 2 Stunden drauf. Ne?
Warum ist dann im Hochsommer mehr zu tun? Muss man dann auch ein bisschen feucht machen oder was? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Die Tiere können einfach bei schönerem Wetter, sperren wir die früher aus und lassen sie dementsprechend so lange draußen, wie sie wollen. Ne?
Wenn ihr dann zu viert auf der Anlage seid, sind dann alle Tierarten oder alle Tiere dabei oder eher nicht?
Ja, bis auf unseren Straußenhahn, den Siggi, mit dem gehen wir nicht auf die Anlage. Der darf aber selbstverständlich trotzdem morgens raus und ein bisschen spielen und ein bisschen mit der Gisela flirten, mit der Straußenhenne. Der kennt aber seine Zeiten. Also der steht dann schon vorne vor sein Vorgehege so gegen 12, 1 Uhr. Dann holen wir den kurz rein und wenn wir fertig sind, dann darf der kleine Mann noch mal spielen gehen.
Und woran liegt das, dass es mit dem nicht geht? Der kann sich, kann das nicht teilen.
ja, also er ist halt schon sehr gefährlich und man sagt immer gerne so, Strauße haben unten so eine sogenannte Raptorenkralle und wenn die damit austreten, es sind Laufvögel, die haben gut muskulöse Beine, dann hat man von oben bis unten so einen aufgeschlitzten Reißverschluss. Das möchte man nicht. Mit der Gisela geht es soweit eigentlich ganz gut, die ist recht ruhig, aber da müssen wir auch mal die zur Seite schieben oder so, aber da passen wir tatsächlich auch ganz gut auf.
Wie viele verschiedene Tierarten gibt es denn hier jetzt auf der Anlage tatsächlich?
Also wir haben aktuell 7 Tierarten hier auf der Anlage. Wir haben ja eben schon ein paar angesprochen. Das sind zum einen halt unsere Nashörner und dann haben wir noch...
Nicht verraten, die gehen wir gleich einzeln durch.
Okay.
Die gehen wir einzeln durch, aber gut, 7 Tierarten. Und kann man hier sagen, wie viele Tiere insgesamt?
Auf unserer Grassavanne haben wir insgesamt 36 Tiere.
Okay. Ihr hattet gerade schon gesagt, ne, bei der Straußendame, dass man die dann halt mal beim Sauermann ein bisschen zur Seite schieben muss oder so. Aber wie ist das generell? Ist es so sehr Gewohnheit, dass die Tiere eher auf Distanz bleiben und euch gar nicht wahrnehmen, wenn ihr da auf der Anlage seid? Oder ist es ähnlich wie bei unserem Erlebnis gerade, dass die schon eigentlich sich immer freuen, wenn dann mal der Futtergeber vorbeikommt?
Also die gehen schon gern mal an uns vorbei, wollen so speziell allerdings nichts von uns. So an sich mit dem einen oder anderen Tier machen wir auch ein sogenanntes Medical Training. Allerdings, was die Hanna ja schon gesagt hat, sowohl bei den Nashörnern als auch bei Zebra, Elenbulle oder Kudubock, ist da halt ein geschützter Bereich. Da ist dann eine Wand zwischen uns und das haben die Tiere jetzt so auf der Anlage nicht. Falls sie doch mal ein bisschen näher kommen, wir kennen unsere Tiere, wir arbeiten mit denen tagtäglich, ne? Also wir sind ja 365 Tage im Jahr geöffnet und dann geht man den Tieren einfach mal aus dem Weg. Ne?
Ja.
Zur Not haben wir unsere Schubkarre, wo wir uns hinter verstecken können. Oder wir haben unser Werkzeug. Wir können auch ein bisschen laut sein und uns größer machen. Und dann gehen die auf Abstand.
Ich meine, das ist ja schon was Besonderes. Ne? Ich habe jetzt schon mit vielen euren Kollegen gesprochen. Nicht alle haben das große Glück, mit den Tieren quasi auf einer Anlage irgendwie zusammenarbeiten zu können.
Genau.
Ne? So im Löwengehege geht es eher schlecht. Das wissen wir ja. Aber trotzdem die Frage, worauf genau muss man achten? Also was sind für euch die Gefahrenpunkte? Angriff von hinten oder dass mal einer austritt? Was sind da so die Punkte, auf die ihr achten müsst?
Also die Punkte zum Beispiel bei so einem Strauß ist, die gucken in eine Richtung und laufen in die entgegengesetzte. Das heißt, die gucken erst gar nicht, wohin die laufen.
Echt?
Ja.
Ah, okay.
Und da muss man dann immer
falls so... Falls ich mal einen Strauß treffe.
Und da ist dann auch die Gefahr, wenn die Gisela einfach zu nah ist.
Mhm.
Wir müssen immer das Große und Ganze im Auge behalten. Ja, bei den anderen Tieren ist es so, haben wir gerade Mückensaison oder die wurden von der Biene gestochen oder keine Ahnung. Ne? Also es sind Fluchttiere, wenn ein Tier losrennt, rennen alle los.
Ja, okay.
Da muss man drauf achten. Oder unser großer Kudobock und unser Elenbulle. Die sind halt noch sehr jung und möchten mal so ein bisschen ihre Kräfte austesten. Und wenn die untereinander fertig sind, kann es sein, dass sie uns dann auch mal so ein bisschen auf die Pelle rücken.
Ah, okay.
Genau.
Sag mal, Hanna, jetzt hast du gerade schon mal von den gepflasterten Stellen gesprochen, dass die hochfrequentiert sind. Haben die Tiere Lieblingsplätze auf der Anlage oder kommt das eher nicht vor?
Ja, das stellen wir schon fest, dass die Lieblingsplätze haben. Also unsere Elen zum Beispiel, die liegen besonders gerne hier unten in diesem dunkelgrauen Sand, weil der so schön warm wird. Mhm. Unsere Kudus halten sich oft eher im Bereich Richtung der Hyänenanlage auf, weil es da ein bisschen grüner ist. Die versuchen da auch ständig irgendwo noch an ein paar Blätter zu kommen an den Bäumen. Unsere Springböcke sieht man oft ganz oben auf dem Hügel, weil die sich oft ein bisschen von den anderen Tierarten fernhalten. Das sind ja auch die kleinsten und schwächsten bei uns. Die machen eher so ihr eigenes Ding dann im hinteren Bereich der Anlage. Und unsere Nashörner sieht man tagsüber meistens an ihrer großen Sandfläche auch hier oben. Mhm. Also da haben die schon so ein bisschen ihre Lieblingsorte.
So, jetzt hatten wir es gerade angekündigt und du hattest gerade auch schon mal so ein bisschen die einzelnen Tierarten beschrieben in deiner Aufzählung. Jetzt wollen wir im letzten Abschnitt dieser Folge uns nochmal mit den Tierarten an sich beschäftigen. Zebras sind jetzt die ersten, die mir dabei ins Auge fallen. Wie viele habt ihr davon?
Von denen haben wir 6 Stück. Wir haben einen Hengst, das ist unser Sambesi und der hat noch 5 Stuten mit dabei. Namentlich sind das Farida, Subira, Leia, Baridesh und Bella.
Ja.
Und die haben alle ein individuelles Streifenmuster. Das haben alle Zebras, also die sehen alle unterschiedlich aus. Und daran erkennen die sich untereinander und wir können die daran auch auseinanderhalten.
Ja, aber wie lange muss man das denn üben? Also für mich sehen die ja jetzt irgendwie schon ein bisschen gleich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ja. Komm, Philipp, sag, du hast sie alle fotografiert und gepaukt zu Hause, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also wenn man sich die Tiere etwas länger anguckt, dann prägt man sich so ein Streifenmuster ganz schnell ein.
Echt?
Ja, tatsächlich schon.
Okay, ich bleib dann noch eine Stunde.
Der ein oder andere Arbeitskollege oder Kollegin, wenn die mal ihre Brille nicht aufhaben, erkennen die das Streifenmuster nicht und können die tatsächlich auch an der Gangart erkennen.
Ah, okay. An der Gangart?
Ja.
Das hätte ich ja nicht gedacht. Weil auch das sieht für mich jetzt eigentlich eher, ne? Aber kann man eigentlich sagen, warum Zebras gestreift sind? Also warum haben die?
Ja,
damit man sie nicht mit Pferden verwechselt. Das ist doch die korrekte Antwort, oder?
Das hat ein oder halt sogar viele Gründe, weshalb Zebras gestreift sind. Es gibt in Afrika zum Beispiel die sogenannte Tsetse-Fliege, was eigentlich eine Mücke ist, die in Afrika die sogenannte Schlafkrankheit verbreitet. Mhm. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass die Insekten mit ihren Facettenaugen dieses Muster nicht mögen oder eher meiden. Die Zebras werden dadurch auch weniger gestochen und weswegen man hier auch bei uns zulande in Deutschland die eigenen Hauspferde dann wie so ein Zebra angemalt hat oder mit Zebradecken abgedeckt, dass sie dann ein bisschen in Ruhe gelassen werden von den ganzen Bremsen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann einmal zur Individualerkennung. Ne? Also was die liebe Hanna schon gesagt hat, so ein Streifmuster gibt es nur einmalig, genau so wie unseren Daumenabdruck. Und darunter erkennen sich die Tiere untereinander und zur Tarnung. Also einmal in der großen, großen Herde. In Afrika gibt es natürlich über weit 40, 50, 60 Tiere, die dann in so einer Herde leben. Und da weiß ein Löwe oder eine Hyäne jetzt nicht, wo fängt das eine Zebra an, wo hört das andere Zebra auf. Im hohen Gras sind Zebras auch ganz gut getarnt, wenn die sich nicht ganz so viel bewegen. Ja. Weil so ein Löwe hat nicht so ein Farbspektrum wie wir. Die sehen ihn nicht in schwarz-weiß, sondern eher in bräunlichen Tönen. Und kennt man natürlich auch, wenn jetzt so die heißeren Sommertage wiederkommen. Wenn man so zum Horizont blickt und die Luft fängt so an zu flimmern, das Zebra verschwimmt mit seiner Umwelt. Das ist dann auch im Fachjargon, nennt man das auch Somatolyse. Und das verschwindet quasi wie so eine Fata Morgana. Das Zebra ist dann auch nicht mehr existent.
Okay, also es schützt sie in der freien Wildbahn dann auch.
Genau, ne? Und last but not least, die haben ihre eigene Klimaanlage dabei.
Ah, okay.
Weil man hat durch Wärmebildkameras festgestellt, dass sich die schwarzen Streifen schneller aufheizen als die weißen. Und so kommen sogenannte Luftverwirbelungen zustande und das Zebra kühlt sich dadurch ab.
Das hätte ich nicht gewusst. Nicht im Ansatz. Cool. So, das ist ja, da kann ich auf der nächsten Party aber auch wieder mit jede Menge schlauen Sprüchen kann ich da punkten. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch. So, dann kommen wir zu einer Art, da habt ihr hier verschiedene. Ne? Es geht um die Antilopen. Ich hatte immer gedacht, Antilope ist Antilope. Ne? Fertig ist die Laube. Aber in Wirklichkeit ist das ein bisschen anders. Da muss ich auch mal eben ablesen. Auf meinem Zettel steht großer Kudu. Elen-Antilope, Springbock und Rappen-Antilope. Also da gibt es Unterschiede. Wer klärt mich auf?
Ja, ich fange einfach mal bei unseren großen Kudus an. Mhm. Die haben wir ja eben auch auf der Anlage sehen können. Und am meisten sticht da natürlich unser männliches Tier heraus. Das ist unser Lysander. Der hat so schöne große Korkenzieherhörner. Die können auch tatsächlich eine Länge von bis zu 1,80 Meter erreichen, wenn die Tiere ausgewachsen sind.
Boah, also, das möchte ich aber auch nicht mit rumschleppen müssen,
ja,
oder?
Ja, der hat ganz schön was auf dem Kopf. Seine Mädels sind hornlos, also die weiblichen Tiere haben keine Hörner. Und unser Lysander ist da eben der Chef. Der ist jetzt 5 Jahre alt, also noch in einem prima Alter. Und ist 2020 zu uns gekommen, seitdem ist er hier.
Wunderbar. Elen-Antilope, Philipp.
Ja, also...
Hat ein bisschen was von Abfragen jetzt. Wie in der Schule.
Genau. Ja, die Elen-Antilope ist tatsächlich sehr interessant, weil das ist die größte Antilopenart, die es auf unserer Erde gibt. Und bei den beiden Geschlechtern tragen beide Tiere Hörner. Also da kann man so auf den ersten Blick jetzt nicht so vermuten, wer Männlein, wer Weiblein ist. Und was auch noch recht interessant zu wissen ist, die Elenantilopen haben an ihrem Hals einen Hautlappen, die sogenannte Wamme. Und die dient dazu, wenn man sich schon seitlich hinstellt, dient das nämlich schon als Drohung. Manchmal sind die auch noch so ein bisschen am Posen. Und weil wir die Tiere natürlich kennen, achten wir schon darauf und verleihen, wer halt schon drohen, wenn man schon von dem Tier in eine Ecke gedrängt wird, Kopf gesenkt und die Hörner auf uns gerichtet. Das kommt aber erst viel, 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 viel später. Mhm. Und ganz witzig ist immer, wenn unsere Elen-Antilopen dann auch ihre Jungtiere haben. Davon haben wir auch zurzeit 3 Stück. Diese bilden sogenannte Kindergärten und bleiben dann auch immer ein bisschen länger zusammen.
Okay. So, dann haben wir Springbock, ne? Springböcke. Ich hatte immer gedacht, das ist halt ein Bock, ne? Also ein Springbock. Aber dass es eine Antilope ist, ich habe ja auch so wenig Ahnung von Tieren, deswegen mache ich diese Sendung hier. Also, Springbock.
Ja, unsere Springböcke sind die kleinste Antilopenart, die wir hier auf der Anlage haben. Mhm. Trotzdem haben sie ein paar beeindruckende Fähigkeiten tatsächlich. Also unsere Springböcke können sehr schnell werden und auch sehr hoch hüpfen tatsächlich. Die können Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h erreichen. Damit laufen die so gut wie jedem Tier weg.
Ja.
Und Von der Sprunghöhe können die tatsächlich über 3 Meter hochhüpfen, auch wenn die selber quasi nur 1/2 Meter hoch sind.
Habt ihr das schon mal, also haben die es hier schon mal gemacht oder machen die das nur, wenn die irgendwie in Gefahr sind?
Das sieht man bei uns zum Glück sehr selten. Die machen das hauptsächlich, wenn Gefahr in Verzug ist. Auf der Flucht machen die sogenannte Prellsprünge. Und dabei falten sie auf dem Rücken eine große Hautfalte auf, die sie haben. Da ist weißes Fell drin. Und das macht dann sozusagen die Warnleuchte für die anderen Herdenmitglieder. Achtung, Achtung, hier ist was gefährlich. Und dann machen sie halt ihrem Namen alle Ehre und hüpfen mit großen Sprüngen halt weg.
So, dann haben wir noch die Rappenantilope als letzte Gruppe oder Unterart. Wie nennt man das?
Eigene Art.
Als eigene Art, okay. Ne?
Genau. Und bei unseren Rappenantilopen haben wir 3 Stück auf unserer Anlage. Das ist eine reine Weibergruppe. Da haben wir einmal die Cassiopeia, die Khaleesi und die Corona. Und die Krone und die Khaleesi sind die Töchter von der Cassiopeia. Die Rappenantilopen, da muss man sagen, die Antilopen sind die mit dem größten Aggressionspotenzial. Mhm. Unsere Gruppe ist aber eigentlich ganz gesittet und ruhig. Ich denke mal, die sind einfach gechillt, weil wir keinen Bock haben, der die Unruhe da reinbringen kann.
Okay.
Und man muss auch sagen, Rappenantilopen werden nur noch relativ selten gehalten, weil die brauchen sehr viel Platz. Wie Philipp gerade schon gesagt hat, die sind relativ aggressiv, nicht nur zu Menschen, sondern auch zu anderen Tieren. Die brauchen also viele Möglichkeiten, sich aus dem Weg gehen zu können. Und auf unserer großen Anlage passt das halt gut.
So, dann haben wir die Nashörner, haben wir sehr ausgiebig schon zu Beginn besprochen und über die Strauße haben wir auch geredet. Aber hier sind wir im Grunde noch die korrekte Bezeichnung schuldig geblieben, denn es sind Rothalsstrauße. Warum? Weil sie einen roten Hals haben?
Ja, also zumindest das männliche Tier hat einen schönen, leuchtend roten Hals und da auch Beine. Und jetzt, wo die Strauße gerade so im Frühling angekommen sind, leuchtet der umso heller und roter.
Ja.
Was bei den Rothalsstraußen so ein bisschen bitter aufstößt, ist, die sind mittlerweile sehr, sehr selten. Also die werden quasi...
Genau, ganz stark gefährdet auch. Ne?
Genau, ganz stark gefährdet. Werden in deutschen Zoos auch gar nicht mehr so oft gehalten. Wir sind einer der wenigen. Und die werden halt bejagt wegen Federn, Fleisch oder auch wegen ihren Eiern. Und sind halt stark geschützt.
Okay, so, die Tiere haben wir vorgestellt. Dann wollen wir jetzt zum Schluss noch mal 2, 3 Sätze verlieren. Vergesellschaftung auf einer so großen Anlage, ne? Also zumindest Platz ist ausreichend da, aber packen wir uns mal alle an die eigene Nase. Vergesellschaftung bei den Menschen funktioniert ja auch nicht immer so ganz reibungslos.
Ja.
Da liegt natürlich die Frage auf der Hand, wie läuft das denn hier, ne? Also ist das ein einfaches Unterfangen, musste sich das lange entwickeln? Ist da vielleicht auch eine Kombi bei, wo man anfangs gedacht hätte, das könnte auch schief gehen? Also wie läuft das hier?
Also bei uns ist es so, wenn wir ein neues Individuum hier in unser Revier bekommen, werden die erstmal an das Vorgehege gewöhnt. Ne? Das Step by Step. Und wenn wir dann als Team entscheiden, wir haben ein gutes Bauchgefühl, dann kommen die als erstes auf die Anlage und die anderen Tiere kommen dann halt peu à peu. Funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Und wo wir dann immer so ein bisschen am Anfang gedacht haben, oh, das könnte in die Hose gehen, ist einmal unser Kudubock und die Elenanti und unser Elenantilopenbulle. Mhm. Oder auch unser Elenantilopenbulle bei den Nashörnern. Der fordert die auch manchmal ganz gerne heraus.
Okay. Da wären wir, Hanna, bei der Frage, ne? Also ich kenne das zum Beispiel zur Genüge, ne? Morgens mal mit dem linken Fuß aufzustehen und dann auch erstmal rumzupumpen. Wie ist das in so einer großen Gruppe? Also du hast vorhin schon mal gesagt, man geht sich dann aus dem Weg bei Streitigkeiten, aber es kommt schon vor, dass die sich auch nicht jeden Tag gleich riechen können, oder?
Ja, natürlich. Und gerade unser Elenantilopenbulle und unser Kudu-Bock, die sind im gleichen Alter und das sind hier sozusagen die stärksten auf der Anlage aktuell, neben den Nashörnern natürlich. Aber innerhalb der Antilopen sind das die beiden, die die meisten Streitigkeiten an den Tag legen. Dadurch, dass sie jetzt im gleichen Alter sind, wollen die sich natürlich noch viel ausprobieren, viel raufen und rausfinden, wer dann sozusagen der größte Chef hier auf der Anlage ist. Also das sind die, die im Moment eigentlich so am meisten Stress machen. Aber das geht auch meistens ohne größere Verletzungen ab. Also das ist eher so der Sparringspartner, sag ich mal.
So, jetzt haben wir Ihnen ganz zu Beginn dieser Folge gesagt, was für einen schönen Ausblick wir von der Anlage hatten. Jetzt zum Ende der Folge bin ich Ihnen noch schuldig zu sagen, dass Sie die Anlage natürlich auch von den unterschiedlichsten Punkten aus sehen können, ne? Also der Besucherweg definitiv, aber auch wenn man mit der African Queen, also auf dem See unterwegs ist, dann kann man die Anlage ebenfalls gut sich anschauen.
Richtig.
Und nicht zuletzt natürlich von der Africa Lodge, ne? Also auch da hat man wahrscheinlich auch den besten Rundumblick, weil es ein bisschen höher ist, oder?
Ja, das auch. Also die Africa Lodge ist auch einer meiner Lieblingspunkte, wenn ich mal als Besucher hier unterwegs bin, weil man da eben oft einen sehr schönen Blick auf die Nashörner hat und alle Steppentiere auch eigentlich im Hintergrund immer irgendwo zu sehen sind.
Okay.
Also das ist gerade so für, ich sag mal, die Mittagspause, wenn man was essen will, ist wirklich die Africa Lodge eigentlich der Anlaufpunkt hier.
Wunderbar. Dann, weil wir gerade bei Lieblings sind, ne, jetzt stelle ich die Frage mal wieder. Ich weiß, ihr antwortet immer, dass ihr alle Tiere gleich lieb habt und so weiter. Ne? Das kann ich auch alles verstehen. Aber trotzdem, Hanna, nochmal für dich die Frage, wenn du jetzt hier die vielen Tiere auf der Savanne siehst, gibt es da ein Lieblingstier?
Tatsächlich, ja. Also meine Lieblinge sind wirklich die Nashörner und da im Speziellen auch unser Nashornbulle, der Rimbo. Mhm. Mit dem mache ich eben auch hauptsächlich Training und wir zwei haben wirklich ein gutes Verhältnis und der erkennt mich auch, wenn ich auf der Anlage unterwegs bin oder der kommt sogar, wenn ich rufe. Also das ist wirklich was ganz Besonderes.
Philipp, gleiche Frage an dich, ne? Ist klar.
Ja. Also so von den Tieren, die wir auf der Grassavanne haben, habe ich jetzt so keinen speziellen Liebling.
Mhm.
Wir haben ja noch die ein oder anderen Tiere bei uns im Revier. Und da sind zum Beispiel die Waris oder die Somali-Schafe meine Lieblinge.
Ah, wunderbar. Dafür euch sowieso schon mal Dank, dass ihr so ehrlich wart und endlich diese Frage mal ordentlich beantwortet habt.
Gerne.
Aber natürlich auch meinen herzlichen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns die Aufzeichnung zu machen und uns so viel Tolles über die Grassavanne zu erzählen. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Infos noch nicht reichen, dann finden Sie natürlich ganz, ganz viele mehr auf unserer Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Es gibt ebenfalls auf der Internetseite halt auch die Termine, wenn es hier auch Tierpflegergespräche und sonstige Sachen gibt. Da kann man dann auch noch einiges über die Grassavanne erfahren. Also, euch nochmal herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.